Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stell dir einen Mikroorganismus vor, der in kochender Säure badet, Sulfolobus acidocaldarius.
Ziemlich extrem, ja.
Und die Quellen, die wir für dich durchgegangen sind, enthüllen was echt Unerwartetes. Wie dieser krasse Überlebenskünstler eine ganz alltägliche Substanz, Glycerin, verwertet.
Was man lange gar nicht dachte, dass er das kann.
Genau. Unsere Mission für dich ist also, wir decken die überraschenden Tricks dieses Archeons auf. Okay, packen wir das mal aus?
Ja, gerne. Und Glycerin ist ja nicht nur irgendein Stoff, das ist ein Grundbaustein des Lebens und wird auch für die Biotechnologie immer wichtiger.
Mhm.
Und gerade bei Archeoen, diesen Meistern der Extreme, da findet man oft ganz faszinierende biochemische Kniffe.
Und was ist hier das Besondere?
Naja, wie die es schaffen, selbst so grundlegende Stoffwechselwege ganz neu zu erfinden oder, sagen wir mal, anzupassen.
Okay, erster Paukenschlag direkt aus den Quellen. Entgegen dem, was man dachte, kann Sulfolobus nicht nur auf Glycerin wachsen,
sondern sogar richtig gut.
Ja, nach kurzer Eingewöhnung sogar besser als auf bestimmten Zuckern wie Dexylose. Wie zum Teufel macht es das?
Also der grundlegende Weg ist erstmal bekannt. Glycerin muss in die Zelle rein.
Logisch.
Das passiert wahrscheinlich über einen speziellen Transporter, homolog zu GlPF, hier Saatchi 2034 oder vielleicht auch durch einfache Diffusion.
Okay, und dann?
Dann kommen zwei entscheidende Enzymschritte. Erstens, eine Glycerinkinase, das ist das Enzym Saatchi 2033, hängt mit ATP-Energie eine Phosphatgruppe dran.
Es wird phosphoryliert.
Genau, es entsteht Glycerin-3-Phosphat, kurz G3P. Und zweitens, eine Dehydrogenase, Saatchi 2032, oxidiert dieses G3P.
So. Zu Dihydroxyacetonphosphat, DHAP. Und dieses DHAP, das ist quasi die Eintrittskarte in den zentralen Stoffwechsel.
Ah, okay. Das kann die Zelle dann weiterverwenden. Das klingt jetzt aber erstmal, naja, nach Standardbiochemie.
Ja, auf den ersten Blick schon. Aber jetzt wird's wirklich interessant.
Aha.
Dieses zweite Enzym, die G3P-Dehydrogenase, die muss an der Zellmembran arbeiten.
Warum das?
Weil sie bei der Oxidation Elektronen freisetzt. Kleine Energiepakete sozusagen. Und die muss sie direkt an die Atmungskette abgeben. Die sitzt in der Membran.
Die Kraftwerke der Zelle.
Richtig. Und Bakterien haben dafür oft so einen Standardanker, das GLPC-Protein. Aber Sulfolobus
hat das nicht.
Genau das zeigen die Quellen. Der übliche Anker fehlt.
Krass. Kein Standardanker. Das ist ja wie ein Schiff ohne den normalen Anlegeplatz. Wie löst das das Problem? Es nutzt einen völlig anderen Mechanismus. Etwas, das man so im Glycerinstoffwechsel von Archeen noch nicht kannte.
Und zwar?
Die G3P-Dehydrogenase, also Saatchi 1032, wird durch ein kleines separates Protein namens COX-G, Saatchi 1032, an die Membran geheftet.
COX-G?
Ja, COX-G. Stell dir das wie einen maßgeschneiderten Adapter vor. Der sorgt dafür, dass das Enzym am richtigen Ort sitzt.
Wurde das auch bewiesen?
Ja, die Experimente zeigen das ganz klar. Nur wenn COX-G da ist, findet man die Dehydrogenase auch wirklich in der Membranfraktion.
Also ist COX-G für die Funktion des Enzyms wichtig?
Nicht für die eigentliche Reaktion, nein. Nur für die Positionierung, die Lokalisierung an der Membran. Das ist der Trick.
Ein maßgeschneiderter Adapter, das gefällt mir. Aber Moment, da war doch noch was in den Quellen, oder? Irgendwas mit doppelten Genen.
Stimmt, genau. Und das wirft natürlich die nächste Frage auf. Sulfolobus hat gleich zwei fast identische Gencluster für diesen ganzen Prozess.
Zwei Sets. Wofür?
Ja, jeweils für die Kinase, die Dehydrogenase und diesen COX-G-Adapter. Einmal Saatchi 1117, 1119 und einmal Saatchi 2031, 2034.
Warum denn doppelt?
Das ist die große Frage. Die Experimente zeigen aber, wenn Glycerin die einzige Nahrungsquelle ist, wird eines der Cluster stark hochreguliert.
Welches?
Das Saatchi 2031-2034 Cluster. Das enthält übrigens auch das Gen für den Glycerintransporter, Saatchi 2034.
Ah, das passt ja.
Und die Kinase aus diesem Set, Saatchi 2033, ist sogar absolut essentiell. Ohne die geht nichts.
Und das andere Set, Saatchi 1117, 1119?
Das spielt unter diesen Bedingungen kaum eine Rolle. Bleibt quasi stumm.
Okay, zwei Sets, aber nur eins wird für die Hauptmahlzeit Glycerin genutzt. Klingt nach Spezialisierung. Oder vielleicht eine Art Backup?
Die Vermutung geht eher in Richtung Spezialisierung. Das zweite GNZ liegt nämlich in der Nähe von Genen für den Fettabbau.
Ah.
Es könnte also sein, dass dieses zweite Set dann wichtig wird, wenn Glycerin nicht von außen kommt, sondern als Nebenprodukt anfällt, beim Fettabbau in der Zelle.
Eine Art situationsabhängige Arbeitsteilung. Spannend. Was bedeutet das denn jetzt alles im größeren Bild?
Naja, es unterstreicht halt wieder mal die unglaubliche biochemische Vielfalt bei den Archaeen.
Inwiefern?
Während das erste Enzym, die Kinase, evolutionär relativ konserviert ist, also ähnlich geblieben ist, scheinen die G3P-Dehydrogenasen und vor allem ihre Membranverankerung ein echter Baukasten zu sein.
Wie meinst du das?
Phylogenetische Analysen, also Verwandtschaftsanalysen, zeigen, verschiedene Archaeen nutzen ganz unterschiedliche Proteine als Anker. Mal COX-G, wie hier, mal Teile von ganz anderen Enzymkomplexen wie SDH, mal wieder andere Proteine.
Also keine Einheitslösung.
Überhaupt nicht. Das deutet auf eine sehr maßgeschneiderte Evolution hin. Perfekt angepasst an den jeweiligen Lebensstil und Stoffwechsel.
Und was kann man jetzt praktisch damit anfangen? Ich meine, was springt da für dich raus? Außer faszinierender Grundlagenforschung, Stichwort Biotechnologie.
Absolut. Sulfolobus ist ja nicht nur super hitze- und säurestabil, was seine Enzyme allein schon interessant macht für die Industrie.
Klar, die halten was aus.
Sondern die Erkenntnis, dass es Glycerin, oft ein billiger Abfallstoff, denkt man an die Biodieselproduktion, dass es das so effizient nutzen kann, das eröffnet neue Wege.
Zum Beispiel?
Man könnte diesen Organismus quasi maßschneidern, um aus diesem Abfallprodukt Glycerin wertvolle Chemikalien herzustellen. Grüne Biotechnologie.
Okay, fassen wir die wichtigsten Punkte aus den Quellen für dich nochmal zusammen. Erstens, Sulfolobus acidocaldarius kann doch Glycerin nutzen, entgegen alter Annahmen.
Und das sogar ziemlich gut.
Zweitens, es nutzt dafür einen Weg mit einem überraschenden Membrananker, dem COX-G-Protein. Das war neu für Archaeen.
Ein echter Kniff.
Drittens, es hat gleich zwei Gensets dafür, nutzt aber vor allem eines, wenn Glycerin die Hauptnahrung ist. Und viertens, das Ganze ist relevant für die Biotechnologie.
Genau. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Mitnehmen für dich.
Ja?
Wenn schon so ein scheinbar einfacher Prozess wie der Glycerinabbau so eine erstaunliche Vielfalt an Lösungen hervorbringt, so maßgeschneidert, was für faszinierende biochemische Strategien warten dann wohl noch in den extremsten Winkeln unseres Planeten darauf, entdeckt zu werden?
Das ist ein guter Punkt. Es zeigt, wie viel wir eigentlich noch lernen können über die Anpassungsfähigkeit des Lebens.
Absolut. Da ist noch viel zu entdecken.
Damit schließen wir unsere heutige Analyse. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.